anfangen. Und sie wird uns nochmal Background-Information geben, wieso wir überhaupt heute hier sind. Danke.
So, ich danke allen nochmal, dass wir so viel erschienen sind. Unser Bruder Tony Bobda kam hier, wanderte sich freiwillig an der psychiatrischen Klinik UKE. Er war hier freiwillig und hatte jederzeit diese Klinik verlassen dürfen. Neben der verfassungsmäßigen Rechten auf Selbstbestimmung und körperlicher Unversehrtheit, welche unter anderem auch die Freiheit zur Krankheit beinhaltet, besteht auch die höchstrichterliche Rechtsprechung, dass eine Zwangsbehandlung gegen den ausdrücklichen Willen des Betroffenen als letztes Mittel grundsätzlich nur mit einem richterlichen Beschluss möglich ist. Eine Zwangsbehandlung, die derart gewaltvoll ist, ist davon allerdings keineswegs bedeckt. Wir fragen uns und die Verantwortlichen am UKE, wie kann es sein, dass derart gewaltbereite Sicherheitskräfte, die von Patienten als grundsätzlich eskalativ beschrieben werden, in einer so hochsensiblen Umgebung nach Belieben Gewalt ausüben können? Wie kann es sein, dass am helllichtigen Tag psychisch belastete Menschen Opfer und Zeuginnen einer derartigen Straftat werden? Wie kann es sein, dass die Patienten selbst auch noch die Polizei verständigen müssen, weil sie das verantwortliche Krankenhauspersonal nach Einschätzung der Zeuginnen komplizenhaft verhält? Wie kann es sein, dass Zeuginnen Repression und Einschüchterungsversuchen ausgesetzt werden, wenn sie sich vor ihre Mitmenschen und vor Gerechtigkeit einsetzen? Es gibt keine Entschuldigung, um solche mörderische Gewalt zu ehren. Zu oft entschuldigen wir diejenigen, die bereits ihre Macht verantwortungslos anderen Menschen Gewalt antun. Diejenigen, die im Ausland Gewaltlosigkeit, Gleichberechtigung, Menschenrechte predigen, können hier, sehen wir hier, dass das nicht praktiziert wird. Drei Sicherheitskräfte. Wir sagen, das war Mord. Das ist klar, dass Gewalt erzeugt Gewalt. Unterdrückung erzeugt Vergeltung. Und nur eine Reinigung unserer gesamten Gesellschaft kann diese Krankheit von Gewalt, von Rassismus aus unserer Seele entfernen. Rassismus ist eine Art Gewalt. Langsamer, aber genauso tödlich, zerstörerisch wie der Schuss der Bombe. Das ist die Gewalt der Institutionen, dieser Gleichgültigkeit, dieser Untätigkeit, das ist die Gewalt, die die Schwarzen trifft, die die Beziehung zwischen Menschen vergiftet, weil unsere Haut Farbe hat. Dies ist eine langsame Zerstörung, der dazu führt, dass Kinder in Afrika hungern, dass nicht alle die Chancen auf Bildung haben, der viele hier ohne Aufenthaltserlaubnis leben, dass Menschen unserer Brüder kriminalisiert werden. Das ist das Verbrechen des Geistes eines Menschen, indem man bestimmte Menschen oder nicht alle Menschen die gleichen Chancen haben. Das wird verweigert. Wir lernen, dass durch unsere gemeinsame Angst, unser gemeinsames Leid, dass wenn wir das teilen, wir haben einen gemeinsamen Wunsch, uns gegenseitig zu stärken. Nur ein gemeinsamer Impuls gegen diese Art von Gewalt wird die Lösung bringen, die wir suchen. Es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Antworten, die berechtigt, was passiert ist. Aber wir wissen, wir müssen was tun. Wir müssen für echte Gerechtigkeit für alle Mitmenschen kämpfen. Wir müssen diese Arroganz, diese falschen Unterscheidungen, wir müssen das bekämpfen. Und wir müssen zugeben und lernen, dass wir sind sehr weit von Fortschritt, wir sind sehr weit von Entwicklung. Unser Leben ist zu kurz und die Arbeit zu leisten ist zu groß. Um dass wir diesen Geist der Rassismus weiter gedeihen lassen. Dass wir heute als einen Anfang nehmen, dass wir gemeinsam alle Menschen erkennen als ein Community. Wir sind nicht nur hier und leben in der Stadt, wir sind Teil dieser Community und wir werden das, was geschieht hier in Hamburg, mitbestimmen. Nicht lange zuschauen und untätig sein. Wir warten nicht auf die Institutionen oder auf den Staat. Wir nehmen selber die Macht in unsere Hand. Wir danken alle, die hier zusammen sind und wir sagen, geh weiter in eure Bereiche und lass uns diese Ungerechtigkeit, lass uns das bekämpfen. Es sind so viele Fälle, das ist kein Einzelfall und es ist nie hat Gerechtigkeit stattgefunden. Aber diesmal werden wir nicht ruhig sein, werden wir laut, überall wo wir sind, in unserer Familie, auf der Arbeitsstelle, in der Schule, im Krankenhaus, überall werden wir weiter für Gerechtigkeit kämpfen und wir danken ihr alle, dass ihr hier seid heute. Vielen Dank.
Wir haben hier als der nächste Redner, einen nächsten Speaker, einen der besten Freunde von Tonu Bogda, der auch sehr viel Zeit mit ihm verbracht haben. Und der wird noch ein bisschen auch über Bogda noch erzählen. Danke.
Ja, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid und dass ich hier sprechen darf. An dem letzten Tag, als ich Bogda gesehen habe, haben wir uns über die Zukunft unterhalten und was wir machen müssen. Und diese Menschen haben ihnen diese Zukunft genommen. Und nun müssen wir sie weiter gestalten. Ich bin mir sicher, dass das, was ich jetzt sagen werde, im Sinne von William und Bogda gewesen wäre. Bei all dem Frust, Trauer und Entsetzen müssen wir erkennen, was aus solch einem hochrassistischen Akt der puren Gewalt lernen können. Bogda war nicht nur ein sehr herzlicher und friedlicher Mensch, sondern auch ein konstruktiver, zielstrebiger Mensch mit Vision, Lösungsansätzen für komplexe Herausforderungen. Deshalb wollte er nach seinem Masterstudium als Wirtschaftsprüfer zurück nach Kamerun, um seine Familie... und das Land auf seine Art zu unterstützen und positiv zu verändern. Die Frage ist also, was wollen und können wir hier verändern? Und wie wollen und können wir es verändern? Jede einzelne Person kann etwas tun. Ein erster Schritt ist, dass wir hier alle gemeinsam stehen. Dies ist ein Beispiel dafür, dass vereint vieles möglich ist. Denn es wurde auch schon einiges erreicht in der Vergangenheit. Damit möchte ich die schrecklichen Vorkommnisse, die auch heute noch passieren, weder verharmlosen noch entmachten. Aber ich habe Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Denn Rassismus, weswegen wir uns heute alle versammelt haben, ist eine Ideologie, die geschaffen wurde, um Menschen Angst zu machen, sie zu separieren, zu entmenschlichen und zu töten. Mir ist bewusst, dies ist unzählige Male schon gesagt worden, aber ich werde es erneut sagen, bis es ankommt. Es gibt nur eine Rasse und die heißt Mensch. Jeder, der rassistisch ist, kämpft im Grunde gegen sich selbst und gegen seine Brüder und Schwestern. Unsere Vorfahren haben sich für unsere Freiheit eingesetzt, indem sie gemeinsam aufgestanden sind. Darauf können wir uns nicht ausruhen, denn die Welt ist immer noch nicht gerecht. Unsere Generation wird auch aktiv zur Veränderung beitragen. Das sind wir uns selbst und allen anderen Kämpferinnen und Kämpfern, die nicht mehr unter uns weilen, schuldig. Asche. Wir müssen uns solidarisieren und mit allen Menschen, die den Rassismus aktiv bekämpfen wollen. Wir haben ein gemeinsames Ziel, der Kampf gegen die Unterdrückung und gegen den Rassismus. Schaut hin, wenn ihr Rassismus seht oder spürt und unternehmt etwas dagegen. Organisiert euch in kleinen oder großen Gruppen und sprecht darüber. Macht eigene Aktionen, gründet Vereine, Organisationen. Macht euch gemeinsam stark. Schaut, wie viele wir sind. Wir sind nicht allein. Ich möchte auch an alle schwarze Vereine, afrikanische Migranten und Migrantinnenvereine sowie afrikanischen Kirchengemeinde appellieren, schließt euch zusammen, um gemeinsam gegen Rassismus zu kämpfen. Aber auch schwarze Menschen und POCs, die in der Öffentlichkeit stehen, wie im Sinne des Zusammenschlusses von BSMG, Sisters Keepers und Brothers Keepers, bitte ich um Beistand und Engagement in diesen schweren Zeiten der Erschütterung. Ihr seid ein großes Sprachrohr, um dem Einzelnen eine Stimme zu verleihen. William Mbogda hätte sich gewünscht, dass wir gemeinsam aufstehen. Lass uns zur Verbündeten werden. Ich wünsche mir eine Umwelt, die Mbok da nicht getötet hätte. Lasst uns diesen Tag als Energieschub nutzen. Lasst uns diesen Tag nutzen, auch an alle anderen Opfer zu gedenken, deren Geschichten es nicht in die öffentlichen Fokus geschafft haben. Wie zum Beispiel die Ermordung einer schwarzen Frau in einer Unterkunft für Geflüchtete in Regensburg vor 2 Wochen. Ihr Name ist unbekannt, da keiner hinschaut und es bewusst klein gehalten wird. Das sollten wir nicht akzeptieren. Wir sind bereit für eine Revolution. Wir sind bereit dafür, das System, welches uns unterdrückt, fallen zu sehen. Aber dieses Mal machen wir es richtig. Touch one, touch all.
Danke.
Touch one.
Bevor wir nochmal zu der nächsten Rede gehen, möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal die Patienten und Patientinnen von der Psychiatrieabteilung des UKE nochmal bedanken für alles, was sie gemacht haben am Tag, wo Bob da verstorben ist. Und was sie auch seitdem auch für diesen Fall auch tun. Das muss immer wieder gesagt werden und gesagt werden. Das UKE, nachdem sie Bob da getötet haben, oder während sie Bob da tötet,
hallo?
Haben sie die Polizei nicht angerufen. Das war die Patienten und Patientinnen der psychiatrischen Abteilung, die das gemacht haben. Das haben sie, nicht nur das haben sie gemacht, aber sie haben auch dafür gesorgt, dass dieser Fall in die Öffentlichkeit kommt, weil das sind die, die uns informiert haben und nicht das Krankenhaus. Und an dieser Stelle, wir haben hier Tila, das ist die Tochter, eine der Patientinnen, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir überhaupt heute hier sind, wo wir heute sind. Dylan hat das Wort.
Danke. Ich rede immer viel und deswegen hat Lotte Hoja gesagt, ich soll wenig sagen, damit wir auch mal loskommen. Daran halte ich mich jetzt. Danke, dass ihr hier seid. Dass dieser Fall, der kein Einzelfall ist, seitdem er stattgefunden hat, von euch begleitet, unterstützt und in die Öffentlichkeit getragen wird. Das macht mir Mut. Ich möchte mich in erster Linie bei meiner Mutter bedanken. Dies als türkische Frau, als Tochter einer Gastarbeiterin im Rollstuhl mit psychischen Leiden in diesem Land nie leicht hatte und die aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen freiwillig hierher gekommen ist, um Unterstützung und Schutz zu erhalten. Und an einem Ostersonntag Zeugin einer Tötung wurde. Wenn meine Mutter in diesem Moment nicht die Kraft gehabt hätte, sich an mich zu wenden und mir zu berichten, was sie gesehen hat, dann hätten wir vielleicht alle niemals davon erfahren, was hier an Ostersonntag stattgefunden hat. Dafür habe ich meinen größten Respekt, meine Liebe und meine aufrichtige Zuneigung zu dir. Vielen Dank, Mama. Ich möchte meine letzte Minute dafür nutzen, nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie im Anschluss an diese scheußliche Tat mit den Zeuginnen und Zeugen umgegangen ist. Wisst ihr, ich bin kein Fan davon zu generalisieren. Ich wurde so erzogen, dass wir Menschen sind. Egal wie wir aussehen, wo wir herkommen, was wir für einen Glauben haben, wie unsere Sexualität orientiert ist, was wir arbeiten, ob wir psychisch krank sind, körperlich krank sind, was auch immer, wir sind Menschen. Meine Mutter hat sich im Zuge dieses Vorfalles an das Personal dieses Krankenhauses gewandt, weil sie traumatisiert worden ist auf ein neues. Meine Mutter hat keine Unterstützung erfahren. Die Unterstützung, die meine Mutter erfahren hat, hat sie erfahren den Leuten, die sich von Anfang an hinter sie gestellt haben, ihr geglaubt haben, ihr zugehört haben, ihr nicht das Gefühl von Stigmatisierung gegeben haben, weil sie selber psychisch krank ist. Ich danke euch. Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Doch diese Geschichte wird aufgeklärt werden. Und ich verspreche euch, dass wir alles, was in unserer Macht tut, dafür tun werden, dass die Menschlichkeit siegt. Vielen Dank.
Ich würde hier vorne nochmal Jimmy hier oben aufrufen.
Touch all!
Touch all! Der Bruder Tönu Bobda wurde von Sicherheitskräften umgebracht. Und heute haben wir eine von dem Bereich, der gern über ihre Arbeit erzählen möchte.
Ja, ich bin international unabhängiger Sicherheitsberater, habe nichts mit dem Vorfall zu tun. Dass ich für den Hamburger Medien und Nachrichten als Experte immer rangerufen werde, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwo einer verstorben ist, so wie in diesem Fall, wenn es einen Extremfall gibt, dann komme ich als Sicherheitsexperte ins Spiel, der sagt, was da falsch gelaufen ist, was hätte man ändern können, wie ist das alles geschehen und warum ist das alles geschehen. Es ist traurig, dass einer der größten Organisationen, einer der größten Krankenhäuser und modernsten Krankenhäuser auf der Welt in der Sicherheitsfrage praktisch, wie sagt man, also, danke, mein Deutsch war auch mal besser, in der Sicherheitslage, ausgerechnet in der Sicherheitslage versagt hat. Gerade heutzutage ist es sehr, sehr wichtig in der Sicherheit. Man braucht bei so einem großen Unternehmen wie das UKI einen Sicherheitsbeauftragten, wo die Patienten hingehen können, wenn es einen Vorfall gibt. Die Patienten können sich doch nicht bei der Sicherheitsfirma beschweren, sondern die brauchen einen unabhängigen Sicherheitsbeauftragten, wo die hingehen können und sagen können, das und das ist passiert. Es hätte alles nicht geschehen müssen, hätte man diesen Punkt kein Geld gespart, sondern im Schutz der Patienten einfach gesagt, wir brauchen hier Sicherheit, aber die Sicherheit, die wir hier brauchen, ist für die Patienten. Es kann nicht sein, dass ein Patient kommt hierher lebendig und geht tot wieder zurück. Und ich möchte noch hinzufügen, also jetzt nicht nur wegen der Sicherheitspersonal. Ich habe Kritik an das gesamte Management vom UKE, dass sie nicht mal Anstand haben, dass einer heute hier ist und sich offiziell dafür entschuldigt, dass Bob da nicht mehr unter uns ist. Das wäre das Mindeste. Wir reden hier vom Frieden. Was machen wir denn hier? Wir sind alle gleich. Deswegen sind wir hier. Und die Sicherheit hat versagt. Es ist aus, Punkt. Ich gehöre nicht zur African Community. Ich bin unabhängig von allen Seiten. Ich bin dankbar, dass ich diese Einladung bekommen habe und das auf den Punkt bringen kann, was eigentlich geschehen ist. Es ist wichtig, dass das gesagt ist. Ich habe in meinem Leben immer schon viele Sachen gesehen, aber ich bin immer sachlich geblieben. Es ist hier ein Versagen vom Management und das Management hat die Security nicht kontrolliert und deswegen ist Bob da nicht mehr da. Das hätte nicht sein müssen. Ich hoffe nur, dass es noch keine weiteren Fälle kommt hier im Krankenhaus. Und es ist egal, ob schwarz oder weiß. Wir haben alle das Recht zu leben. Bob da ist hergekommen. Ich habe mit vielen Patienten auch gesprochen, die mir gesagt haben, die haben mit ihnen eine Zigarette geraucht, die haben mit ihnen einen Kaffee getrunken. Er war nie aggressiv. Man hätte eigentlich in einer Situation, wo irgendwas schieflaufen sollte, den Doktor holen müssen. Der muss mit ihnen reden. Die Sicherheitsleute sind nur dafür da, dass keiner ausrastet. Aber sie haben ihn täglich angefasst, angerührt und die ganze Situation, statt die Patienten zu beruhigen, um eine Eskalation zu vermeiden, haben sie ihn angegriffen zu Boden und so ist er verstorben. Und warum ich mich auch noch freue, warum ich heute hier sein darf, ist, es ist eigentlich traurig, dass wir heute überhaupt hier sind. Wir haben das Jahr 2019, dass wir überhaupt noch reden über Schwarz, über Weiß. Wir Menschen sind alle gleich und es darf keinen Rassismus geben. Kein Rassismus, keine Gewalt. Ganz einfach. Im Namen der Veranstalter der Black Community möchte ich mich nochmal herzlich bedanken für diese Organisation, für diese professionelle Organisation. Danke Latoya, danke Tom. Dankeschön, Bruder. Und werde euch auch begleiten auf dieser Demo. Ich danke für die Einladung. Dankeschön.
Danke nochmal, Jimmy, dass du gekommen bist. Tonu Papa! Das war Mord! Awetu, Amanda. Wir können nicht hier reden, ohne dass die Familien etwas sagen. Und an dieser Stelle wird auch die Familie zu Wort kommen. Nochmal einen Applaus für die Familie.
Also ich spreche jetzt in den Namen der Familie. Ich bin der Großbruder von William Dono. Ich bin sein Cousin, aber er ist mit meinem kleinen Bruder. Er ist mein Kumpel. Ich habe ihn überzeugt, nach Deutschland zu kommen. Ich habe ihn aufgenommen. Also er ist auch mein Sohn. Wir waren immer unterwegs. Also dieser Fall betrifft mich sehr, sehr, sehr. Das hat mich traumatisiert, weil ich bin derjenige, der es überzeugt habe, hier in Deutschland zu kommen. Und ich weiß, wenn ich dann in Kamerun... Okay. Ich weiß, wenn ich das nicht gemacht hätte, er hätte noch dann in Kamerun ein schönes Leben genießen können. Ich spreche hier, das ist auch die Cousin, die hinter mir sehen. Die Cousin ist auch da. Die Mutter ist jetzt traumatisiert. Sie ist immer noch traumatisiert. Weil das ist jetzt ihr zweiter Sohn, der so geht. Der erste Sohn ist vor 3 Jahren gestorben und das war wieder ein Medikamentproblem. Und der letzte Sohn, William, starb so brutal ermordet von kriminellen Leuten, die einfach kein Herz, gar nicht haben. Und sie ist noch weiter traumatisiert, weil dieser Fall ist schon seit fast einem Monat hier und bis jetzt weiß sie nicht mal, wann sie endlich mal die Leiche ihres Sohnes sehen wird. Und wir selber wissen noch, wir können auch nicht antworten, wann wir die Leiche nach Kamerun schicken. Was alles hängt jetzt von UKE. Weil wir können diese Leiche nicht schicken, ohne die offizielle Autopsie zu haben. Das geht nicht. Dass sie jetzt, wir haben diese Autopsie seit jetzt angefangen, seit einem Monat angefangen. Sie können nicht sagen, dass sie noch kein Ergebnis haben dafür. Und sie wissen, wir werden eine zweite Autopsie machen. Und wir haben schon angefordert und wir haben schon die Ärzte, die warten, um anzufangen. Und sie können nicht anfangen, um die erste Autopsie gesehen zu haben. Und deswegen, UKE verlangsamt ein bisschen diesen Prozess, weil die wollen erstmals unsere zweite Autopsie sehen, bevor sie ihre Autopsie rausgeben. Das geht nicht. Die haben schon seit einem Monat angefangen. Wir wollen erstmal eine offizielle Autopsie sehen, bevor wir unsere Autopsie machen, damit wir was vergaschen können. Also ohne das geht nicht. Und das traumatisiert immer die Mutter. Also wir fordern endlich mal eine offizielle Autopsie von UKE. Und UKE. Erstmal, dass wir haben erstmal nicht von UKE mitbekommen, dass die Leiche freigegeben wurde. Also die an Bestattung und sie hat noch angerufen, um das zu berichten, dass William schon seit 2 oder 3 Tagen in der Bestattung und sehr zügig. Also von UKE haben wir auch das nicht mit selber nicht von dem gehört. Das ist auch sehr dramatisch. Und das wissen wir alle, das war ein Mord. Definitiv, das war ein sehr brutaler Mord. UKE weiß das, die Polizei weiß das, die Staatsanwaltschaft, ihr alle, die hier seid, wissen das. Das war ein brutaler Mord. Also es gibt keine Entschuldigung, keine Ausreden dafür. Und Die Oberärztin, die haben erzählt, sie hat uns irgendwas gesagt, wie das passiert ist, was nicht nachvollziehbar. Die haben gesagt, das glauben wir nicht, weil ja, da waren 20 Zeugen und die haben das Gleiche gesagt. Das kann nicht sein, dass ihre Aussage jetzt stimmt. Und sie haben gesagt, diese 20 Leute, die als Zeugen sind, sind alle kranke Menschen. Das heißt, die sagen, das sind alle kranke Menschen und sie haben ein Wahrnehmungsproblem. Ja? Und das heißt, die sagen, ihre Aussage kann nirgendwo gelten, weil sie sind selber krank. Ja? Das kann nicht sein, dass 20 Leute haben die gleiche Wahrnehmungsproblem. Also definitiv war das ein Mord. Alle wissen, das war ein Mord und die Leute müssen bestraft werden. Und wir werden nie aufgeben, ich werde nie aufgeben. Sogar dass die Mutter sagt, durch die Gerechtigkeit wird nie ihre Sohn wiederkommen, aber ich sage, wir werden nicht aufgeben. Sogar wenn es 20 Jahre dauert, egal wie viel lange das geht, sogar wenn wir 100 Anwälte dafür nehmen werden, wir werden nie aufgeben. Dankeschön.
Is very clear, it was murder, and we have to keep on fighting. So.
Die Familie hat gesagt, sie wollen selber eine unabhängige Autopsie durchführen, und wie ihr wisst, So eine Autopsie kostet sehr viel Geld. Deswegen appelliert die Familie nochmal an euch, die Familie nochmal finanziell zu unterstützen, damit sie diese unabhängige Autopsie durchführen kann. Und heute, wir haben hier unter der Sicherheit Leute, immer Leute, die mit einer roten Box rumlaufen. Wenn Sie spenden wollen, können Sie auch direkt bei denen auch eure Spende machen oder auf unserer Webseite, es läuft auch eine Beta-Plus-Kampagne für die finanzielle Unterstützung, für die Aufklärung dieses Falls und die finanzielle Unterstützung der Familie. Auf Beta-Plus können Sie auch Ihre Spende machen. Danke nochmal.
Ja, hallo. Noch eine kleine Ergänzung zu der Better Place Kampagne. Die maximale Summe ist 9.999 Euro, die man da als Ziel angeben kann. Bitte nicht wundern, wenn die erreicht sind, dass wir dann von vorne wieder anfangen, weil so eine Gutachten, die kosten nicht nur 10.000, sondern 30.000, 40.000, 50.000 Euro. Wir kennen das von der Initiative Ugello, wir haben über 100.000 ausgegeben für Gutachten. Ich bin der Tom von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Wir drücken unser tiefstes Bedauern und unser Mitleid, unser Mitgefühl an die Familie und Hinterbliebenen als erstes aus. Wieder ist ein schwarzer Mensch in Deutschland gewaltsam zu Tode gebracht worden. Für alle, die immer gerne mit dem Finger über den Atlantik nach Amerika zeigen, hier in Deutschland und schon wieder, auch wieder in Hamburg, auch wieder an diesem UKE. Wir nennen diesen Mord, weil er durch Gewalt verursacht worden ist und ohne diese Gewalt der Tod nicht stattgefunden hat. Das ist kein juristisches Urteil, sondern das ist purer Menschenverstand. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist auch von der Meinungsfreiheit gedeckt, das als Mord zu bezeichnen. Zum Zweiten geht es nicht nur um die Art und Weise, dass da Gewalt angewendet worden ist, die rassistisch ist, sondern es geht auch um das Handling dieser Institution UKE im Weiteren. Es war nicht das UKE, das die Polizei verständigt hat, es waren die Patienten. Es war nicht das UKE, das sein Bedauern in erster Linie mal ausgedrückt hat, an dem Tag, als es passiert ist. Sie haben das auch nicht ausgedrückt 5 Tage später, als er gestorben ist, sondern sie haben es 10 Tage später erst ausgedrückt, als sie gesehen haben, welche Anteilnahme das Ganze hervorgerufen hat und wie die Medienreaktionen sind. Also reine Schadensbegrenzung. Auch drückt es sich aus in dieser Art und Weise, wie das Todesopfer selbst die Schuld gegeben wird an seinem eigenen Tod. Es wird also in Zweifel gezogen, dass diese ganz offensichtlich beschriebene, bezeugte, brutale Gewalt nichts mit dem Tod unseres Bruders Tolu Mbobda zu tun haben soll. Es wird sozusagen unterstellt, der Mann wäre auch gestorben, auf dieser Bank sitzend und rauchend, ohne die Gewalt der Security-Menschen. Was ist das für eine menschenverachtende Betrachtungsweise? Wie ignorant muss man sein, wie gefühlslos muss man sein, um so etwas in aller Öffentlichkeit von sich zu geben? Ein weiterer Aspekt ist, dass eben die Familie nicht gesucht und informiert worden ist, unmittelbar an dem Tag dieses fatalen Ereignisses. Auch nicht die 5 Tage später, ganz im Gegenteil, die Black Community, machen wir kurz Pause. Es war wieder die Black Community, die sich auf die Suche machen musste, um die Angehörigen zu finden. Es war wieder die Black Community, die die Angehörigen begleitet und beraten hat. Die Familie hat zweimal dort nachgefragt und um ein Gespräch gebeten, um zu wissen, zu erfahren, was ist da eigentlich passiert. Diese Leute waren damit beschäftigt, Konferenzen abzuhalten, um ihre Deutungshoheit intern abzuklären. Da war keine Zeit für die Familie. Was ist das für eine menschenverachtende, emotionslose, kalte Art und Weise, damit umzugehen? Und wer das dann immer noch nicht als Rassismus sehen kann, oder mit dem Argument kommt, dass das bei weißen Patienten auch passiert, der versteht den Kern von Rassismus und von anderen Formen chauvinistischer Diskriminierung und Ausgrenzung eben nicht. Es ist völlig irrelevant, ob man das jetzt nur als eine Diskriminierung gegen Menschen mit psychologischen Problemen beschreiben will, was man so im Englischen als Ableismus bezeichnet. In dem Fall hat es sich um eine schwarze Person gehandelt und die Menschen, die das gemacht haben, sind institutionell dafür vorgesehen, Gewalt auszuüben. Damit sind die Rahmenbedingungen für Rassismus gesetzt. Punkt, Schluss, aus. Feierabend. Und je länger sie versuchen, sich dagegen zu Wehr zu setzen, umso mehr beweisen sie nur, wie rassistisch sie eigentlich sind und wie das ganze System zusammenwirkt, um diesen Rassismus aufrechtzuerhalten, ihre rassistischen Deutungshoheiten gegen den normalen Menschenverstand von solidarischen Menschen, wie wir heute alle hier sind, aufrechtzuerhalten und zu etablieren. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute alle hier seid, eure Solidarität zeigt, ein klares Zeichen zu setzen, dass wir nicht gewillt sind, immer wieder solche Ereignisse über uns ergehen lassen zu müssen. Wir wollen, dass das ein Ende hat. Wir wollen ein Ende dieser Psychiatriepraxis. Wir wollen ein Ende von systemischem und institutionellem Rassismus. Wir wollen eine Aufklärung, die ihren Namen verdient hat, und wir wollen Konsequenzen gegen die Leute, die für die Tote unserer Brüder und Schwestern verantwortlich sind. Dankeschön. An die Polizei, wir gehen dann demnächst gleich los. Dankeschön.
Wir werden jetzt mit dem Marsch anfangen und das wird so geordnet sein, dass die Familien und Freunde und Freundinnen der Familien und der afrikanischen Community nach vorne laufen und alle solidarisierende Verein und Einzelpersonen folgen.
Was wäre das?